You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not Damburger, hamburger.
I'm not saying Damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Yannick.
Salut Thibaut.
Also, auf der Setlist heute, Let the Beat Control Your Body, die Einladung zum Seele locker lassen und zum Tanzmuskeln anspannen. Wir empfangen im Pop-Feuilleton einen der ganz großen Namen des Technos weltweit. Und dieser Name, er schreibt sich in Großbuchstaben und er schreit sich Luisa.
Yep. Aber erst die Ermittlungsarbeit, dann das Tanzvergnügen. Unser dritter Detektiv, Christoph Farkas, hat einen rätselhaften Fall an Land gezogen. Die drei Rautezeichen am Strand.
Auf geht's, Yannick, mit geflickten Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Als Appetithäppchen, Yannick, was ist die Geschichte des Abends?
Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier reden? Ich bin der Bruder von Peking Duck. Also lassen Sie mich bitte backstage. Der Australier David Spargo sollte das sein.
Und was er ja, habe ich sofort erkannt.
Und was er, ja, auf Deutsch. Und was er da gerade gemacht hat, ist ziemlich genial. Für ein paar Bier mit so zwei DJs, Peking Duck eben, hatte Spargo nämlich die Wikipedia-Seite von Peking Duck editiert, sich als Familienmitglied der Band eingetragen und ist dann mit Smartphone und Ausweis einfach an der Security vorbeispaziert. Der absolute Mastermind-Move fand die Band auch und gratulierte dem Fan dann noch öffentlich auf Twitter. Eigentlich wollen wir keine Lehren daraus ziehen, aber Wikipedia sollte man, glaube ich, nicht immer trauen.
Auf welcher Wikipedia-Seite sind Sie eingetragen jetzt?
Bitte suchen. Google-Suche. Was haben Sie mir zu erzählen?
Ich möchte Ihnen einen Automaten zeigen. Und nachdem dieser Automat nicht hier steht, sondern in Frankreich, in Grenoble, habe ich Ihnen diese Papp-Replik mitgebracht. Nutzen Sie all Ihr erzählerisches Geschick und beschreiben Sie uns durchs Radio, wie dieser Automat aussieht.
Es ist ein gelber Kasten mit einem Schlitz vorne und oben sind drei Punkte eingezeichnet. Auf dem einen steht eine Minute, auf dem zweiten drei Minuten, auf dem dritten fünf Minuten. Und ich soll meine Lesezeit hier wählen. Es ist der Kurzgeschichtenautomat.
Ein Kurzgeschichtenautomat. Dann benutzen Sie doch mal den Kurzgeschichtenautomat, lieber Yannick. Er drückt jetzt auf den Knopf mit einer Minute. Und das ist der Moment, Yannick, an dem Sie diesen Ton abspielen müssen, von dem Sie nicht wissen, wie er klingt. Schauen Sie mal, was da jetzt passiert. Und ziehen Sie mal vorsichtig. Klemmt ein bisschen der Automat. Naja, das kriegen wir noch hin. So, da kommt jetzt ein Zettel raus aus dem Automat vorne, wie so ein Kassenzettel.
Ja.
Eine Kurzgeschichte.
Die soll ich jetzt lesen?
Nein, dafür haben wir die Zeit natürlich nicht. Sie haben eine Minute ausgewählt, die Sendezeit ist kostbar. Ich sage Ihnen nur, die Geschichte können Sie dann während des Zappings lesen. Ein französischer Verlag hat diesen Automaten erfunden, Short Edition heißt er, und er will Literatur an Orte bringen, wo die Leute nur warten und ihre Zeit verschwenden. Und wir verschwenden jetzt keine Zeit weiter, sondern... Bleiben wir bei den Themen, die den Zeitgeist schmieden, mit der eingedampften Essenz des Senders ohne Frequenz.
Mit anderen Worten, das Zapping kommt jetzt.
Tranchiert durch den Ganoven Vincent Rassfeld seine subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektorbytes gesagt wurde. Das Zapping also des Februarfunks, wo die Zeichen standen auf Vorbilder, Vormittage und vorsintflutliche Kommunikationsmethoden, so sei es. What's in the box?
So, also Leute.
Wir haben noch ein, man kann es sagen, in der Sendung heute ein Herzensthema.
Ulrich Mattes ist der heimliche Freund von Angela Merkel, wie die aktuelle auf der Titelseite mit einem kleinen Sticker noch oben drüber pikant dann zum Kauf anregt.
Nicht so politisch, aber trotzdem hochinteressant.
Wissen Sie, das ist ein nettes Städtchen, wo die beiden im Augenblick leben. Es schneit da sogar im Winter.
Das mit einer Technik, die heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so irre benutzt wird. Es geht nämlich um Faxe.
Was macht ein Clown im Büro? Faxen.
Handschriftliche Faxe im Zeitalter von E-Mail und SMS, richtig romantisch. Ja.
Du bist die Eins. Dich liebe ich.
Ich finde, das ist doch ein Angebot.
Verschmitztes Lächeln, Doppelpunkt, denkt Angela Merkel hier an eines der Faxe des Schauspielers.
Du siehst dieses Glitzern in ihren Augen, du siehst, wie sie auflebt. Und das gibt dir doch auch ein tolles Gefühl.
Schon eine ungewöhnliche Kombination. Und wenn die beiden ein Paar wären, Punkt, 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 sind sie aber nicht.
Die beiden waren lange haben sich lange nicht getroffen, sehr lange, über 900 Jahre.
Bist du etwas orientierungslos?
Ich glaube schon.
Wie feministisch sind Schneewittchen und Co. wirklich?
Da kommt raus, dass erstmal viel weniger Frauen in Sprechrollen vorhanden sind in diesem Film als Männer. Und da kommt auch raus, dass diese Frauen dann auch sehr wenig zu sagen haben im Vergleich.
Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen.
So gute Kuchen, es ist unfassbar. Richtig gute Kuchen.
Insgesamt muss man sagen, Disney wird da immer besser. Das sieht man an dieser letzten Erhebung, die die beiden Linguistinnen da ausgepackt haben, nämlich wie werden Heldinnen eigentlich gelobt.
Soll ich sie mal mit einem ganz duftenden Käfer bekannt machen? Ja? Hier.
Sie wurden für ihr Aussehen gelobt, Schneewittchen, Cinderella und so, die sind immer alle ganz hübsch und alle finden sie attraktiv.
Wie sehe ich aus?
Beachtet werden natürlich auch Damen, die kiss- und unbekümmert auftreten.
Inzwischen ändert sich das, jetzt stehen die Fähigkeiten der Protagonistin im Mittelpunkt und da könnten sie mal weiter dranbleiben.
Doch wer kümmert sich eigentlich um die Ohren?
Willkommen an diesem Dienstagmorgen hier in unserer niegelnagelneuen Vormittagssendung bei Detektor FM.
Erstmal Detektor FM am Vormittag.
In der Redaktion gab es heute auch schon Sekt.
717 verschiedene Menschen haben uns im November und Dezember unterstützt, dass wir dieses Radio nicht nur jeden Tag live von 16 bis 19 Uhr machen, sondern auch von 8 bis 11 Uhr eine live moderierte Vormittagssendung Ihnen präsentieren können.
Okay, das klingt nicht übel.
Und wir machen das natürlich auf die Detektor FM Art und Weise und das heißt...
Wir wollen natürlich niemandem was antun, aber wenn was passiert, sind wir strapped.
In den sozialen Netzwerken, bei Facebook, bei Twitter, gab es viel Applaus für diese neue Sendung.
Detektor FM ist richtiges Radio mit besserer Musik.
Und ist kurz vor der Pubertät schon zu einem echten Imperium geworden.
They seek him here. They seek him there.
Das waren die Kinks, die den Dedicated Follower of Fashion besangen. Ein Titel, der auf sie bei dir nicht so gut passt, Thibaut und Yannick. Erst groß rumposaunen im Web, Krawatten und schick und guter Geschmack und so. Und dann so im Studio aufkreuzen.
Es ist allerniedrigstes Niveau oder je nachdem allerhöchstes, wo du die jetzt die Trash-Latte anlegst am Ende.
An der Strandpromenade vor dem Hotel steht der Rolls-Royce abfahrbereit. Morten bringt uns zu unserem besseren Drittel Christoph Farkas.
Was für ein himmlischer Morgen, Thibaut. Ein neuer Tag im Paradies. Den Sand zwischen den Zehen und Zähnen. Und das Meer in den Ohren.
Wie wahr, Yannick. Wie schön. Aber sag mal, hat dir Christoph inzwischen gesagt, was wir hier wollen? Und wo ist der überhaupt schon wieder, dieser Geheimniskrämer? Ist der wirklich schon vor Sonnenaufgang zum Strand runtergelaufen?
Ich weiß wohl nichts. Aber steigt er da nicht gerade aus dem Wasser?
Wo?
Mit der hellblauen Badehose?
Yannick Thibaut! Was steht denn da oben rum wie Stonehenge? Kommt runter.
Oh, der hatte wohl wieder Tequila Sunrise zum Frühstück. Mhm. Ja, okay, Christoph, aber nur, wenn du uns jetzt endlich sagst, was machen wir hier außer braun werden in der Südsee?
Also, passt auf. Wir haben einen Auftrag. Der Hotelmanager hat mir erzählt, dass es vor Wochen ein streng geheimes Filmprojekt hier am Strand gab. Eine ziemlich große Sache. Und wir drei müssen unbedingt herausfinden, was da gedreht wurde und wer hier gedreht hat.
Alter, krass. Warum erzählst du uns das denn jetzt, erst jetzt?
Ja, während ihr die letzten drei Tage in der Hängematte hingt, habe ich im Archiv nach Filmen gesucht, die am Strand filmen. Spielen natürlich. Vielleicht finden wir sowas raus, dachte ich.
Na, dann raus damit, mit deinem Wissen.
Ja, seid ihr denn schon eingecremt?
Oh nee, Kollegen, meine Schultern, die sind jetzt schon ganz violett. Mhm.
Ja, dann cremt ihr die Yannick noch ein und ich spiele so lange die Beach Boys, damit ihr warm werdet. Also, erstmal zum offensichtlichen Teil. Der Strand ist im Film die perfekte Bühne für Schauspielerkörper und Strandmodekollektionen. Er legitimiert halt dazu, nur leicht oder gleich gar nicht bekleidet zu sein.
Das, was im Film sonst nur im Schlafzimmer geht, oder? Oder am Pool?
Ja, genau. Stilbildend war da wie immer James Bond. Denkt an Daniel Craig mit seiner hautengen, himmelblauen Badehose.
Ja, oder vielleicht lieber an Halle Berry, wie sie mit ihrem orangenen Bikini und dieser riesigen Gürtelschnalle, die so aus dem Meer rauskommt.
Thibaut, das ist doch gar nicht die Originalszene.
Nein? Da hat Yannick recht. Vorbild für diese Szene war nämlich ein älterer Bond-Film, Dr. No. Damals war das auch viel schöner inszeniert. Das Bond-Girl mit dem wohlklingenden Namen Honey Rider steigt da in einem zahnsteinfarbenen Bikini aus dem Meer am Strand der Insel Crab Key. Sie singt leise vor sich hin, underneath the mango tree, und begutachtet unschuldig zwei gigantische Muscheln. Roger Moore, also Bond, lehnt dabei lässig im blauen Polohemd an einer Palme und glotzt. Und dann fängt er selber an zu singen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ich hab's aufgenommen, hört mal.
Underneath the mango tree, my honey and me.
Wer singt da?
Keine Angst. Ich glaube, ich darf ebenso wenig auf Crab Key sein wie Sie. Sind Sie allein?
Was tun Sie auf der Insel? Suchen Sie Muscheln?
Nein. Hübsche Mädchen.
Bleiben Sie, wo Sie sind.
Der Bond-Girl-Bikini wurde übrigens später versteigert. Für 50.000 Euro.
Boah. Also hier sind auf jeden Fall keine Klamotten zu finden. Also keine Ahnung, was die Leute anhatten oder nicht anhatten, die hier gedreht haben.
Ja. Das heißt ja, die Protagonisten des Films könnten alle möglichen Leute gewesen sein, oder? Touristen, Aussteiger, Menschen, die hier angespült worden sind oder Ureinwohner.
Ja, aber dafür liegen hier lauter Kokosnussschalen. Was das wohl zu bedeuten hat? Christoph, was sind denn die typischen Filmgenres, die am Strand spielen? Vielleicht kommen wir ja so irgendwie weiter.
Naja, es gibt eigentlich kein Genre, das auf Strände verzichtet. Es gibt Romanzen mit Strandhochzeiten und Liebesnächten, epische Schlachten in Kriegs- und Superheldenfilmen und unzählige Dramen, in denen gegen das Meer gekämpft wird. Oder besser noch, gegen Haie. Am Strand ist immer die Gefahr. Hier hört ihr, im Weißen Hai.
Erst jetzt habe ich gehört, dass es letzte Woche schon eine Tote gegeben hat. Und Sie haben es gewusst. Sie wussten, dass da draußen ein Hai ist. Und Sie wussten, dass er gefährlich ist. Aber sie haben die Menschen schwimmen und baden lassen.
Es gibt auch Filme, die fast nur am Strand spielen. Denkt an all die Surf-Filme, an Catherine Bigelows Point Break zum Beispiel, von dem gerade ein Remake ins Kino kommt.
Ja, aber einen Hinweis auf einen Surfer kann ich hier nicht finden, Kollegen. Hier sind wirklich nur diese ganzen Kokosnussschalen. Vielleicht handelt der Film ja von einem, der gestrandet ist oder der sich hier im Einklang mit der Natur angesiedelt hat.
Du meinst so wie in Castaway oder The Beach?
Vielleicht.
Erinnert ihr euch noch an Tom Hanks in Castaway, wie er mit dem Flugzeug abstürzt und dann strandet? Ja, der Strand, der macht ihn da ja zum Wilden. Und sein einziger Freund ist eigentlich Wilson, der Volleyball, den er später so tragisch im Meer verliert, in einer der traurigsten Filmszenen der Geschichte. Ihr erinnert euch.
Wilson! Ja, stimmt.
Es tut mir leid! Es tut mir leid, Wilson! Wilson, es tut mir leid! Es tut mir leid, Wilson! Ich kann nicht!
Übrigens, für solche Filme gibt es sogar einen Fachbegriff, der heißt Robinsonade. Eine Kunstform, die das literarische Motiv der unfreiwilligen Isolation auf einer Insel verarbeitet.
Ja, Janik. Jedenfalls ist es da so ähnlich in Castaway wie in The Beach mit Leo DiCaprio. Anfangs ist es an einem Strand ganz schön, aber das lässt ziemlich schnell nach. Der Traumstand, den DiCaprio und seine Begleiter finden und feiern, der wird schnell zum Todesstreifen zwischen dem haibewohnten Meer auf der einen und dem Urwald auf der anderen Seite, auf dem militante Cannabisbauern lauern. Und das war's dann mit dem Paradies, was man sich so schön vorgestellt hatte.
Der Strand ist auf einer Insel. Und diese Insel ist vollkommen. Ich meine wahre Vollkommenheit, verstehst du? Ich spreche nicht bloß von... Oh, ist das schön. Das ist verdammt nochmal das einzig Wahre, okay?
Ja, schade, dass der Strand nicht einfach nur mal schön sein kann.
Aber ha! Ich hab was? Hier was. Ich hab hier was.
Was?
Was? Zeig mal her.
So einen verblichenen Pass.
Zeig her, was steht da?
So eine
Augustus Engelhardt.
Engelhardt? Ja, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Die Berge von Kokosnüssen. Ja, Engelhardt, das war ein deutscher Apothekerhelfer Ende des 19. Jahrhunderts, einer aus der Lebensreformbewegung.
Nackter Vegetarier also.
Ja, im Prinzip schon. Jedenfalls siedelte der von Deutschland über dann auf eine Insel im Pazifik, kaufte sich eine Kokosplantage und ernährte sich jahrelang fast ausschließlich von Kokosnüssen. Und das ging so weit, dass er um die sengende Sonne und die Kokosnüsse herum eine ganze Philosophie entwickelt hat. Den Kokovorismus. Engelhardt, der war sich sicher, der ständige Konsum von Kokosnüssen würde den Menschen in einen gottgleichen Zustand führen, in die Unsterblichkeit.
Aber warte doch mal, die Geschichte kenne ich doch.
Noch ganz kurz, der Engelhardt, der starb dann doch irgendwann.
Nee. Ja, die Geschichte kenne ich. Und zwar aus Imperium, nicht? Das ist dieser Roman von Christian Kracht.
Hey Kollegen, komm mal rüber. Hier, da im Gebüsch, schaut mal, da ist so ein Regiestuhl.
Ach, tatsächlich.
Und man kann sogar noch lesen, was da hinten drauf steht. Gerster.
Ja, ziemlich versandet, aber ach, klar, Jan-Ole Gerster, der Regisseur von Oh Boy. Ja, dann wird der es wohl gewesen sein, der hier Imperium verfilmt
hat. Lass mich das gerade mal nachschauen, hier IMDb. Ja, tatsächlich. Jan-Ole Gerster verfilmt Imperium. Und Tom Schilling ist sogar auch wieder dabei.
Ja, dann ist ja alles klar, unser Fall gelöst. Wie wär's, wenn wir das feiern mit ein paar Kokosnüssen an der Hotelbar?
Aber nur, wenn wir auch was anderes essen dürfen. Wir buddeln weiter, und zwar in der Schatzkiste von Detektor FM.
Genau, unser Fundstück aus dem Archiv kommt jetzt.
Und wir haben Ihnen beim letzten Mal ja Berlin-Bashing von Wiglaf Droste in die Kopfhörer gegeben. Das wollen wir dieses Mal wieder gut machen mit schönen Orten aus Berlin. Wir befinden uns im April 2014 und sind vom Rewind verweht.
Sie hat sich selbst ganz groß rausgebracht, die Dylan. Ihren ersten Song hat sie einfach nur ins Netz gestellt und ein paar Monate hat's gedauert, da kam dann schon die erste richtige Single raus, bei einem Berliner Indie-Label. Das Feuilleton hat sie geliebt in den frühen 10er Jahren. Sie und ihre Klaviermelodien, ihre zarte Stimme und ihre Persönlichkeit erst. Selbstsichere Kesse-Stars, das war so 20. Jahrhundert. Wir fanden das traurige Mädchen am Klavier jetzt viel spannender. Das ist der Stempel, der Dylan mit viel Nachdruck und wasserfester Tinte verpasst wurde. Und deshalb wollte die Detektor FM-Redaktion, bei der auch jede Menge Stempel auf den Schreibtischen ihr Dasein fristen, ein wenig näher zum Dylan'schen Kern vordringen und lud die Brasilo-Berlinerin am 2. April 2014 zum Studiogespräch. Mats ab!
Großstadtmelancholie ist noch so eine Vokabel, die häufig im Zusammenhang mit deiner Musik fällt. Du selbst lebst in Berlin, du hast mal gesagt, da kann man so schön alleine sein. Was sind denn deine Lieblingsplätze in Berlin?
Meine Badewanne. Und meine Fensterbank? Ja.
Alles drin?
Nein, nicht unbedingt.
Gibt's auch draußen Lieblingsplätze? Grunewald? Nee.
Draußen? Ja, aber das sind meine Lieblingsplätze. Da möchte ich auch immer wieder alleine hingehen können.
Das willst du natürlich nicht im Radio verraten. Das kann ich ganz gut verstehen.
So ein neuer Treffpunkt.
Ihr seid live immer zu zweit auf der Bühne. Du hast aber ja selbst schon gesagt, dass dir das manchmal richtig schwerfällt, weil du so schüchtern und introvertiert bist, auf der Bühne zu stehen, ein Konzert zu spielen. Warum zieht es dich dann trotzdem immer wieder zurück in diese scheinbar beklemmende Situation?
Ja, wenn ich das wissen würde. Ich weiß nur, dass es sich nicht falsch anfühlt danach.
Davor ist ein anderes Thema.
Davor ist es einfach selbstverständlich, dass ich das jetzt mache. Und ich freue mich auch, die Möglichkeit zu haben, das, was ich aufgeschrieben habe, auszusprechen. Tatsächlich.
Also ein Publikum zu haben.
Ja, oder einfach eine PA zu haben. Das ist schon, also es fühlt sich auch einfach gut an, also so laut die Musik auch hören zu können, wie man es auf der Bühne einfach hören kann. Es geht zu Hause einfach nicht. Und auch nicht auf Kopfhörern. Das ist auch eine körperliche Erfahrung und das mag ich tatsächlich sehr gern.
In 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro, Achtung, an den Kopfhörern zu Hause, Luisa!
Und sprechen über Dunkelheit, einen Traum und Einhörner.
Und hier ist ihr Vorbote Let the Beat Control Your Body von Brodinski mit der Stimme von Luisa. Berufung, man sagt immer Berufung. Berufung, wie so ein süß verführerischer Ruf der Muse. Komm, komm, ich küsse dich und du schaffst dafür Großes. Große Musik, riesige Literatur, gigantische Skulpturen. Ich glaube da nicht dran. Ich stelle mir den Ruf der Muse eher so vor wie einen kleinen Teufel, der auf der linken Schulter sitzt und schelmisch krächzt. Na, wenn du jetzt schon Künstler werden wolltest, dann musst du dich jetzt ranhalten, dann musst du jetzt liefern. Auf, an den Schreibtisch. Kunst ist eine Sache der Begabung vielleicht, eine Sache der Disziplin wahrscheinlich, eine Sache der Arbeit ganz sicher. Schauen Sie mal, Haruki Murakami, der Schriftsteller, hat vor ein paar Jahren in einem Buch geschrieben, wieso er mit dem Langstreckenlauf angefangen hat, als er Romanautor geworden ist. Rennen verpasst seinem Leben Routine, die braucht er, um zu schreiben. Rennen trainiert den Willen mindestens genauso wie die Muskeln. Und das Rennen hat Murakami beigebracht, zu leiden, lange zu leiden, den Schmerz auszuhalten, kennenzulernen, sich mit dem Schmerz anzufreunden. Eine Berufung kann ganz schön wehtun. Luisa Pillot, bonjour.
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 Und willkommen auf den Detektor Bytes. Ihre Arbeit ist anderer Leute Vergnügen. Das Vergnügen einer tanzenden Menge im Club. Sie produzieren Musik, sie schreiben, sie singen, sie legen Musik auf. Wie viel davon ist Spaß und wie viel davon ist Schmerz?
Oh, that's a really good question.
Das ist eine gute Frage.
And a really long question.
That too. I mean, it's interesting because you talk.
Das ist interessant, weil im Intro haben Sie bereits über Muse und das Leiden geredet.
I think for me, like a lot of the work.
Man muss sich irgendwann entscheiden, ob man ein Künstler oder ein Entertainer sein möchte. Ein Entertainer macht die Leute glücklich und der Künstler bringt hoffentlich ein paar unbequeme Wahrheiten ans Licht. Ich identifiziere mich definitiv mehr mit der künstlerischen Seite, auch wenn es in diesem genialen, unterhaltenen Kontext ist, also im Club oder im Nachtleben. Die habe ich für mich als Medium gewählt.
Is the medium that I've chosen. So. How much of this work is fun?
Wie viel von meiner Arbeit macht Spaß? Ich denke, die Arbeit an sich ist eine Art Nebenprodukt des Leidens.
Necessary, as kind of a byproduct of like suffering, you know, which it's interesting because
Was interessant ist, weil ich gerade aus einer Beziehung komme. Vor 2 Tagen, das ist immer noch frisch. Aber all diese Angst und Depression und Bipolarität, wie dieses manische Gefühl bis zur Trennung, das alles hatte auch was sehr Positives.
Oh my God, my demons sing so well. You know, like, it's been the most productive week of my entire.
Gerade wegen des Leidens war es für mich die produktivste Woche meines Lebens. Vielleicht ist es ein Klischee, der gequälte Künstler und so. Aber für mich ist Arbeit keine Option.
For me definitely, like the work is no option. Like it's what needs to be made as a result of.
Es ist etwas, was getan werden muss als Folge des Lebens. Und die eigentliche Vorführung der Arbeit, die Möglichkeit, sie mit anderen zu teilen, also nicht der kreative Prozess, sondern das Offenbarende, das ist der schöne Teil. Und zu sehen, wie es das Publikum verändert. Das ist schön. Auch wenn der Weg dahin ganz schön quälend sein kann.
A bit torturous sometimes.
Wie sehen Sie diese Änderung beim Publikum?
So for me personally, I like the.
Also für mich braucht ein Set eine gewisse Zeit, bis Intimität aufgebaut ist, bis ich bereit bin für diese Riesenenthüllung. Bis dahin halte ich gewisse Dinge zurück. Wenn ich mit denen anfangen würde, würde jeder einfach nur sterben wollen und den Club verlassen.
I've been holding back because if I opened with it, everybody would like want to die and leave the club. But at a certain point, if you've kind of like built up enough energy.
Aber ab einem gewissen Punkt, wenn man genug Energie und Kommunikation aufgebaut hat und eine Weile miteinander gespielt hat, man die Crowd kennengelernt hat und sie dich, dann gibt es einen bestimmten Grad an Vertrautheit, an dem ich mich verletzbar genug fühle, die Sachen zu spielen, die mir etwas bedeuten. Die Kunst, nicht einfach nur das Entertainment.
I feel vulnerable enough to play the stuff that matters, right? The art, not just the entertainment. And like that's when it's.
Und dann ist es eine tiefgreifende Erfahrung, der Menge zuzusehen. Ich kenne das als Teil der Menge, wenn ich sehe, dass ein Künstler den Vorhang fürs Publikum aufzieht. Das ist heftig. Dann gibt es eine Verbindung. Und das versuche ich zu erreichen, wissen Sie? Das ist der Höhepunkt.
Ich frage Sie das, weil mir aufgefallen ist, dass Sie häufig sich als Kriegerin beschreiben. Allein schon die Erklärung für die Großbuchstaben, für die Ausrufezeichen in Ihrem Namen. Sie sagen, damit man den Namen immer schreien muss, so als verzückter Ausruf oder eben als Kriegsschrei, so Luisa. Sehen Sie Ihr Leben als Schlacht?
I do definitely relate to this idea of like a war of art.
Absolut, ich identifiziere mich mit der Idee der Kampf der Kunst. Es gibt dieses Buch von Stephen Pressfield, das mich sehr geprägt hat, das The War of Art heißt. Da geht es im Grunde ziemlich viel um die Muse. Also das Ziel ist es, sein Messer durch tägliche Disziplin zu schärfen, um bereit dafür zu sein, wenn die Muse kommt. Denn man kann nicht darauf vertrauen, sie ist sehr unbeständig. Es ist nicht so, als ob sie dich ständig küsst und darauf wartet, mit dir herumzutrollen. Du musst dich sozusagen mit einer Waffe ins Gras legen und darauf warten, dass sie kommt, damit du sie erledigen kannst und mit nach Hause nehmen kannst.
And like take it home with you, right? So I don't necessarily see my life as a war, but I definitely see that there's like
ich sehe mein Leben nicht unbedingt als Krieg, sondern eher als ständigen inneren Kampf zwischen dieser Idee des Widerstandes, sei es werde ich prokrastinieren oder abgelenkt sein von irgendetwas, das mich von dieser Arbeit abhält.
Anything that takes me away from this work. Right. So, and this seems a bit like fascist, like a regime.
Das erscheint wie Faschismus, wie ein Regime, wie Besessenheit.
So, am I gonna get like let my energy get sucked away?
Oder wird meine Energie aufgesogen durch giftige Beziehungen oder Sucht oder von Dingen, die mich davon abhalten, das zu tun, wofür ich hierher gebracht wurde, um etwas zu erschaffen? Das heißt nicht, dass ich das Leben in der Zwischenzeit nicht auch genießen kann. Ich denke, dass das ein richtig großer Teil des sich selbstbewusst werdens ist und der sich folglich in der eigenen Arbeit widerspiegelt. Die Balance in diesem inneren Kampf zu finden, daran bin ich nicht so gut. Es gibt diese ständige Gabelung zwischen diesem, wirst du es zum Laufen kriegen oder wird es sich aussaugen? Und das ist vielmehr der Krieg, von dem ich spreche, nicht der zwischen außen und innen. Es ist alles innen.
Aber Luisa, jetzt muss ich doch mal nachfragen. Sie haben am Anfang des Interviews gesagt, dass Sie gerade aus einer Beziehung kommen. Und jetzt sagen Sie, dass es eben diese Beziehungen gibt, die so toxisch sind, die einen selber von innen auffressen. War das so eine toxische Beziehung, die Sie da hatten?
Nee,
für mich war das die gesündeste Beziehung, die ich je hatte. Und genauso war auch das Ende. Das heißt nicht, dass ich nicht auch traurig war und ich trauere noch über den Verlust der Vorstellung, dass es kein Happy End gibt. Aber um die bestmögliche Person zu sein und sich selbst zu unterstützen, konnten mein Partner und ich nicht zusammen sein. Wir haben uns gegenseitig runtergezogen.
Be our best selves and like support one another in love. My partner and I couldn't be partners because like that's not what was happening. We were kind of making each other miserable, and that's like
And when one is miserable, wenn man erstmal an diesem Punkt ist, dann ist es A, schwer weiterzuleben und auch B, schwer in der Liebe zu dienen. Elend ist kein guter Ort, weder für Disziplin noch für die Muse oder irgendetwas Produktives. In meinem Fall war es so, dass man sich fragen musste, hält man jetzt an dieser Idee fest von dem, wie es sein sollte und wie jeder sein sollte? Aber das hätte bedeutet, dass man gerade die Dinge ändern müsste, die man am anderen oder auch an sich selbst liebt. Oder bleibt man eben bei seinen Waffen und ist, wer man ist und erlaubt dem anderen zu sein, wer er ist und lässt die Beziehung los. Und das war eben Letzteres. Ein bisschen hart.
Or do you like stick to your guns and like be yourself and allow them to be yourselves and let go of the relationship? And it was the latter. So, a bit heavy, yeah.
Jetzt haben Sie schon wieder das Wort Guns, Waffen gesagt. Ich will nochmal auf dieses Bild zurückkommen. Sie liegen im Gras und schießen auf die Musen. Ich hoffe, es war nur ein Bild. Was machen Sie denn, um sich ranzuhalten, um Ihren kreativen Prozess weiterzubringen? Sie können ja nicht jedes Mal eine Beziehung beenden, dafür um weiterzukommen.
No, that's definitely
Nein, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube jetzt nicht, dass es etwas Besonderes ist, aber manchmal ist es schwer, zwischen Arbeit und Leben die Balance zu finden. Also wie präsentiere ich mich als Partnerin, wie als Tochter oder als Freundin oder Kollegin? Wie präsentiere ich mich im Leben? Gleichzeitig mache ich auch bei dieser Disziplin des Leidens mit, von der Murakami vom Anfang sprach. Ich bin auch Läuferin und ich mag sein Buch, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, ziemlich gern, weil ich mich darin total wiederfinde.
But so like for me the
Für mich stellt sich die Frage, was mache ich täglich für meine Arbeit? Das muss nicht mal mit Mühe verbunden sein. Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich im letzten Monat zurück zu der Gewohnheit gekommen bin, zu schreiben, egal was ist. Jeden Tag ins Studio zu gehen, egal was ist. Und wenn diese Dinge für mich keine brauchbaren Resultate erzielen, wurde immerhin der Muskel bewegt. Nicht jeder Tag ist ein produktiver Tag, aber solange ich mich hinsetze, bis die Muse kommt, werde ich in der Lage sein, das alles zu kanalisieren oder zu schießen, wenn man so mag.
I'll be ready to kind of like channel, right? Or shoot, if you will. And then also, like, if I'm not.
Und wenn die Inspiration nicht funktioniert, wie es in den letzten Tagen der Fall war, nehme ich das auch nicht persönlich oder hasse mich nicht dafür. Weil das ebenfalls eine Verschwendung von Zeit und Energie ist. Ich frage mich dann, was zu tun ist. Wie kann ich in meine Inspiration investieren? Also wenn ich nicht schreiben kann, kann ich singen. Wenn ich nicht singen kann, kann ich Musik machen. Wenn ich keine Musik machen kann, dann kann ich Musik von Leuten hören, die ich respektiere. Bücher lesen. Also ein ständiger Input-Output.
Or read books or, you know, like, kind of a constant, like, Input-Output, Input-Output. And, like, unfortunately, this is my deep, to my deep dismay, this also requires like some feeling.
Und leider, like, zu meinem tiefsten Entsetzen, bedarf Inspiration auch sowas wie Gefühle. Wenn ich einfach taub sein und all das als perfekte Kanalisierung nutzen könnte, in der ich mich im Grunde die ganze Zeit sorglos fühle, wäre das großartig. Aber leider ist es ein Exorzismus und Gefühle wie Trauer, Wut, Schuld, Scham oder Angst werden auch herauskommen. Und wenn ich nicht lerne, dass meine spirituelle Seite und nicht nur die disziplinierte Seite da mitspielen muss. Bin ich sowas von aufgeschmissen, dann passiert einfach nichts. Das ist das Knifflige, aber ich schätze, so ist es halt, wenn man ein Mensch ist.
It's a tricky balance, but like such is being human, I guess.
Sie beschäftigen sich extremst mit sich selbst und das sieht man eben auch an ihren Alben. Das letzte Album, 2015 kam es raus, heißt Shadow Work. Das ist ein Begriff, ich habe es nachgelesen, des Psychologen Carl Gustav Jung. Können Sie uns ganz kurz erzählen, worauf dieses Shadow Work, diese Schattenarbeit basiert?
Yeah, it's it was first presented to me because I got back into therapy like with like more of a Gestalt model.
Ja, das Konzept wurde mir vorgestellt, weil ich zurück in Therapie kam. Es ist im Prinzip ein Gestaltmodell. Das bedeutet, dass man alles, was nach oben dringt, beobachtet und sich damit anfreundet, was total unangenehm ist. Mein Ziel oder eher mein Versäumnis ist quasi, unbemerkt Dinge abzutrennen in gute und in schlechte Teile. Und der schlechte Teil ist sozusagen Verhalten, für das ich mich schäme und das ich nicht sehen will. Also kehre ich es unter den Teppich und ignoriere es dort, bis ich austicke. Das ist nicht verrückt, das ist menschlich.
This is human behavior, you know, that if I'm not proud of it, it goes to this kind of shadow.
Wenn ich nicht stolz drauf bin, dann tue ich so, als ob es nicht passiert, bis es passiert und dann zerstört es mein Leben, weil ich mich schuldig fühle und mich schäme. Und gleichzeitig kriege ich aber diese perfide Lust, so richtig viel davon.
Kann man das als Exorzismus bezeichnen?
I would say that this part is more of like a split.
Ich glaube, es ist eher eine Art gespaltene Persönlichkeit. Ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem ich meine Schattenseite abstoße. Wenn ich nach einer Zeit wieder bei Sinnen bin und denke, ich sei Pollyanna, also eine unschuldige Engelsfigur, die niemals schlimme Dinge tun würde, dann bricht dieses Selbstbild irgendwie.
So, like the personality kind of fractures, right? And that I think I don't want to own anything that I'm ashamed of.
Ich will mich zu nichts bekennen, wofür ich mich schäme. Und das macht es sehr schwer, Selbstachtung zu entwickeln, weil ich nicht bereit bin, meine Schattenseite zu akzeptieren. Und Shadow Work bedeutet, genau daran zu arbeiten, sich niemals aufzugeben, egal was ist.
So, like, no matter how, like, how not proud of your behavior you are, like,
egal wie sehr ich mich schäme oder denke, ich sei ein perverser Freak, mir nicht immer zu sagen, ich sollte anders sein, ich sollte besser sein.
Instead of kind of, for me, like instead of rejecting that part of myself and being like, oh, I should be different, I should be better, should becomes the dirty word and you're like, it's like,
sollte wird dann zum Unwort. Und stattdessen geht es darum, sich bedingungslos zu lieben. Und meine Hoffnung besteht darin, dass sich dadurch Schatten und Engel zusammenfügen und ich daraus ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen kann.
Begins to fuse again with the part of the personality that you are proud of, and like it builds your, from in my experience, it builds my self-integrity, self-forgiveness, self-compassion, which allows me to be in the world more kind of okay with who I am, because I'm not trying to be this.
Ich möchte auch gar nicht dieses komische, starre, perfekte Etwas sein. Und deshalb muss ich dieser Spaltung widerstehen, auch wenn das schwer ist.
Like, split. Which is hard. Like, it's hard to stay together, but...
Aber sie versuchen immer weiter zu gehen, immer weiter nach vorne. Aber ich frage mich, gibt es nicht auch manchmal den Blick nach hinten? Also wenn sie jetzt zum Beispiel zu ihrem 17-jährigen Ich gehen könnten, gerade noch Pferdetrainerin und gerade dabei in diese Clubszene rüberzugehen, was würden sie der mitgeben, der Luisa, der 17-Jährigen?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich lange gebraucht habe, Mitgefühl für mein früheres Selbst zu entwickeln. Meine Güte, Sie machen das nicht zu einem leichten Interview. Aber ich meine, es ist schon in Ordnung. Ich habe eh letzte Woche meine Therapie verpasst.
So it's fine, it's cool, you guys. We'll talk, it's cool. I don't know what part this is, this kind of like...
Ich weiß nicht genau, was das ist. Dieser ständige Kampf, sich zu entwickeln und sich mit der Gegenwart zufrieden zu geben oder sie sogar lieben zu lernen.
By being kind of with what is, not only being with it, but like learning to love it. So like,
es ist schwer zurückzuschauen. Zum einen erkenne ich, dass sich seitdem viel verändert hat in meinem Leben und ich nicht mehr das kleine 17-jährige Mädchen bin.
And I acknowledge that like there's been a lot of growth and change and a lot of transformation in my life, like from that like 17-year-old horse jumper, But at the same time, like. And I'm sure this is true for a lot of people.
Zum anderen, und ich denke, es geht vielen Leuten so, bedeutet zurückzuschauen, sich auch an viel Unangenehmes und an so etwas wie Herzschmerz zu erinnern. Es ist eine merkwürdige Sache. Ich will diese Dinge gar nicht missen und ich erkenne sie als Teil von mir an. Ich bereue die Vergangenheit auch nicht und ich will sie nicht verdrängen. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde nichts ändern, aber wenn ich mit meinem 17-jährigen Ich sprechen könnte, würde ich ihr sagen, dass ich sie liebe, egal was ist. Das war eine schwierige Frage.
I would just probably try and tell her I love you no matter what. But that's a tough one.
That's beautiful.
Sie würden nicht versuchen, das zu ändern, was ihnen danach passiert ist, dieses Reinrutschen auch in diese Drogenszene, dann der Entzug später.
Oh no. No, I mean like this is the thing that has like If I didn't kind of have,
Nein, wenn ich selbst nicht mit Sucht zu kämpfen gehabt hätte, hätte ich niemals die Möglichkeit gehabt, anderen Leuten so zu helfen, wie ich es jetzt tun kann. Ich wäre nicht qualifiziert. Und das Gleiche mit Depressionen. Bevor ich selbst depressiv wurde, habe ich gedacht, die Leute, die deprimiert sind, machen entweder was falsch oder sind verrückt. Und als es mir dann selbst passiert ist, habe ich gemerkt, dass es nicht so einfach ist. Und so habe ich gelernt, Mitgefühl zu entwickeln und erkannt, dass es nicht die Erfolge im Leben sind, die dich zu einer besseren Person machen. Wenn ich perfekt bin, bin ich das totale Arschloch.
Into a better person, certainly. Like, if I'm being perfect, I'm like a total asshole. So it's like, it's only through suffering that I begin to gain any
kind of... Ich habe nur durch das Leiden gelernt, empathisch zu sein. Wenn man gerade leidet, ist es furchtbar, aber wenn jemand anderes dir dann von seinem Leid erzählt, dann schätzt man das besser wert, weil man es selbst erlebt hat und ihm helfen kann. Für mich sind meine dunkelsten Momente auch die größten Geschenke, auch wenn es keinen Spaß gemacht hat.
So, I mean, for me it's actually like the darkest parts that have been the greatest gifts, even though at the time it's like it's not fun. I mean, and this is definitely true for creative work too. Like, it's all of the rejection that forced.
Das hat auch meine Arbeit beeinflusst. Diese ganze Ablehnung zum Beispiel, das hat dazu geführt, dass ich mit meinem Kollegen Maelstrom ein eigenes Label aufgemacht habe, weil wir da nicht abgelehnt werden konnten. Und jedes Mal, wenn wir abgelehnt wurden, waren wir wieder mit der Frage konfrontiert, wer wir sein wollten und was wir wirklich machen möchten. Ein Freund von mir hat mal gesagt, die besten Geschenke im Leben waren immer im schwarzen Samt verpackt und wurden mir im Dunkeln überreicht. Es ist verdammt schade, aber gerade da liegen die wertvollen Dinge.
It's a fucking bummer. But they're like, that's where the precious thing is.
Und wir können eigentlich dankbar dafür sein, dass sie diese, auch diese schwere Zeit durchgemacht haben, weil das, was dann als künstlerisches Produkt rauskommt und rauskam bis jetzt, ist ganz wunderbar. Und sie beschreiben ihre Musik anders, als andere sie beschreiben würden. Andere beschreiben sie als Techno-Deep-House. Und sie sagen, es klingt so ein bisschen wie ein lachendes Einhorn.
Oh, the sound of unicorn laughter, yes.
Yeah, maybe.
Das stimmt vielleicht jetzt nicht, wenn man jetzt das Interview kennt.
Jetzt frage ich mich, könnten Sie vielleicht ganz kurz für uns nachmachen, wie so ein lachendes Einhorn klingt?
Ihr solltet ein paar Tracks spielen.
Some tracks.
Oh, we will.
But, no, it's more of like a...
Nee, es ist eher das Gesicht. Das ist ein super Eisbrecher auf Partys. Ich frage Leute, wie ihr Einhorngesicht ist. Das ist natürlich jetzt sehr effektiv fürs Radio. Also, liebe Hörer im Auto oder im Fitnessstudio, ich würde euch jetzt bitten, ein Gesicht zu machen, das eurer Meinung nach aussieht wie ein Einhorn.
It could be on a unicorn.
Eure Nachbarn werden es sicher zu schätzen wissen. Am besten macht ihr es, während ihr Augenkontakt zu jemandem habt, damit ihr Feedback bekommt.
Should we try it?
Yeah.
Bei drei. Eins, zwei, drei.
Oh, and it is being recorded.
Amazing. Ich versuche einfach mal ein bisschen Ernsthaftigkeit nochmal reinzubringen. Ein Freund von Ihnen hat mal in einer SMS an Sie geschrieben, dass er geträumt hat, dass Sie vorgestellt wurden als die feministische EDM Loopmaster auf einer Party.
Oh my God, sorry.
Träumen Sie auch sowas manchmal oder wären das dann Albträume?
Oh man, I'm like, that's really fun. I cannot wait to play this podcast for my friend who sent me that SMS. Because he's like,
das ist witzig. Ich freue mich schon, meinem Freund den Podcast zu zeigen, der mir diese SMS geschrieben hat. Er studiert postkoloniale Gender Studies in Mississippi. EDM Feminist Loopmaster, das ist so ein erhabener Titel.
Such a lofty title. I mean, I think I don't believe in genre.
Also ich glaube nicht an Genre. Techno oder Deep House oder EDM. Genre führt mehr dazu, sich abzugrenzen und zu kategorisieren. Und ich möchte Kategorien auch nicht verändern, nur weil ich mich vielleicht musikalisch weiterentwickle. Es ist also kein Traum von mir, ein EDM Loopmaster zu sein.
This is not a particular dream of mine to be an EDM loop master, but it's been
interesting. A feminist.
Well, this is that part. It's been an
interesting. Naja, das ist was anderes. Es war ein interessanter Weg, den Titel der Feministin anzuerkennen. Anfang 2000 war Feministin noch so ein schmutziges Wort. Niemand wollte diesen Titel haben, weil das bedeutete, dass man Männer hasst und sich die Achse nicht rasiert und Alanis Morissette hört.
Man-hater and like you don't shave your armpits and you listen to Alanis Morissette and you suck.
Aber jetzt ist es dieses trendige Ding, weil Beyoncé ist ja jetzt auch Feministin und so weiter. Und das ist auch gut so, aber für mich bedeutet das auch Anwältin für etwas zu sein und nicht unbedingt starre Aussagen darüber zu treffen, wie es ist, eine Frau in der Elektroszene zu sein.
Big blanket statements about like what it means to be a woman in dance music. No. It means like asking a lot of questions and kind of.
Sondern viele Fragen zu stellen und von mächtigen Leuten im Booking und der Promotion zu verlangen, dass sie die gleichen Fragen beantworten müssen wie ich. Wie zum Beispiel, warum ist da so eine Geschlechterdiskrepanz im Musikgeschäft? Ich sage dann, ich weiß es nicht, warum fragst du nicht die Leute, die Festival-Acts buchen. Und einen fortlaufenden Dialog mit DJs und Produzenten zu führen, mit Männern wie mit Frauen, aber besonders Frauen, nicht nur über ihre Erfahrungen zu fragen. Niemand fragt Männer, wie es ist als Mann in der Elektroszene. Es geht eher darum, wie man eine positive Veränderung hervorbringen kann und eine Vorbildfunktion sein kann für die Frauen, die wir in der ersten Reihe sehen.
Girls who we see out in the front row, you know.
Sind Sie das Thema leid?
Nein, weil mir das Thema sehr wichtig ist. Es wäre irgendwie faul und unnötig, nicht mehr darüber zu sprechen, weil das Thema immer noch andauert. Der Fakt, dass wir immer noch diese Fragen beantworten müssen, was zum Beispiel anders ist als bei Comedy. In Comedy muss man nicht mehr fragen, wie es ist als Frau, weil es da nicht mehr wirklich problematisch ist. Aber bei uns ist es immer noch ein Problem. Und die Leute, die sagen, dass sie es nicht betrifft. Es gibt zum Beispiel Frauen, die sagen, dass sie nie Diskriminierung erfahren hätten. Aber das bedeutet nicht, dass man fein raus ist, weil andere Frauen es ja erleben. Mir ist es also wichtig, dieses Thema am Leben zu erhalten. Sonst gibt es keinen Fortschritt.
Luisa, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. geben Sie auf sich Acht. Tschüss.
Bye-bye, thank you so much. In my soul I got a snake.
See if you can find it. Change von Luisas aktuellem Album Shadow Work. Yannick, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen auf den Seitensprung. Nämlich in die Kulturgeschichte. Jetzt sind Sie verwirrt.
Was war das
der Abschlussbetrachtung
denn?
Von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik voll von untreuen Arbeitnehmern. Heute auf dem Lehrplan Selbstfindung und Erfindung.
So, wir bitten um Ruhe.
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft. Aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Ja.
Carlo Petersoli war ein wahrer Tausendsasser. Was hat er nicht alles gemacht? Ein Genie! Das merkt man schon in der Schule, als er zwei Klassen überspringt. Danach beginnt er Chemie zu studieren, ist aber zwischendrin auch mal Fließbandarbeiter, Bibliothekar, Sekretär in der Botschaft, Komponist, Musiker und Filmproduzent. Sie werden sich fragen, was der uns interessieren soll. Wie soll man bei solch einem Hallodri einen einzelnen Seitensprung herausdestillieren können? Der springt auch ständig von einem Bett ins nächste. Ist Carlo vielleicht eher ein Gerne-Groß wie die meisten anderen Italiener? 60% behaupten einen Seitensprung, aber nicht einmal die Hälfte von ihnen hat auch wirklich einen? Aber nein, Carlo ist in der Tat kein bloßer Serienaufreißer. Er braucht nur etwas, um seinen wahren Beruf, seine Berufung zu finden. Mit Anfang 20, 1952 und 56 nimmt er an den Olympischen Spielen teil, wird italienischer Meister im Brustschwimmen und in 100 Meter Freistil. Ein Berufsschwimmer. Doch fühlt er sich dazu nicht berufen. Also geht er ins Filmbusiness und erarbeitet sich dort einen Namen. Oder er verbirgt seinen Namen. Wie ein peinlich betretener Liebhaber. Als er beginnt, zusammen mit Mario Girotti, seiner zukünftigen besseren Hälfte, in Klamaukstreifen zu spielen, sucht er sich lieber ein Pseudonym. Den Namen Petersoli will er ja nicht in den Dreck ziehen. Girotti hat damit Erfahrung. Er hat sogar eine ganze Liste mit möglichen Pseudonymen. Petersoli hatte die nicht. Er hatte nur eine Flasche Budweiser und einen Lieblingsschauspieler, Spencer Tracy. Das ergibt das Pseudonym, unter dem er heute bekannt ist. Bud Spencer. Als die dickere Hälfte von Girotti, der jetzt Terence Hill heißt, steigt er zum Star am Westernhimmel auf. Nun erst hat er seine Berufung gefunden. Nun erst ist er gefestigt genug, dass man davon sprechen kann, dass er sich außerhalb seines Metiers umguckt. Und das tut er. Bud Petersoli macht einen Pilotenschein, gründet gar eine eigene Fluglinie, ist Sänger und Komponist, Modedesigner und Drehbuchautor. Aber sein wahrer, sein schöner Seitensprung, das ist die Erfinderei. Insgesamt hat Carlo 12 Patente angemeldet. Ein Jagdgewehr mit 3 Läufen, ein Türschloss, eine elektrische Spielzeugmaus und angeblich auch einen Spazierstock mit eingebautem Stuhl. Die Zahnbürste mit integrierter Paste allerdings gehört natürlich ins Reich der Legenden. Mit seinen Erfindereien ist Carlo Spencer in bester Gesellschaft. Mark Twain traute sich noch nicht so ganz, baute eine Schriftsetzmaschine, entfernte sich also nicht sehr weit von seinem Metier und ruinierte sich damit. Besser ist hier schon Buds Schauspielerkollegin Jamie Lee Curtis, die angeblich eine Windel mit Reservoir für Feuchttücher erfand. Und Steve McQueen entwarf einen Sportsitz für seinen Mustang. Frauen bauen Windeln, Kerle Sportsitze. Gendermäßig sind beide ziemlich daneben. Cool dagegen ist Hedy Lamarr, manchmal die österreichische Marlene Dietrich genannt. Sie meldete 1942 in den USA das Patent für eine Funkfernsteuerung für Torpedos an, die dann allerdings doch nicht zum Einsatz kam. Aber irgendwie verblassen diese Erfindungen alle im Lauf der Geschichte. Wer erinnert sich schon noch an die von Curtis, McQueen und Lamarr? Nur unser Bud hat Ewiges geschaffen. Denn die beidhändige Backpfeife und der Dampfhammer.
Nanu, ich habe ihn nicht getroffen, aber er ist Pfeife.
Werden Eingang finden in die Bücher, die vom Ruhm unserer Epoche zeugen.
Merci, Manuel. So, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die gesamte Mannschaft, Yannick.
Merci an Moritz Hartmann. Und merci auch an Alice Hasters.
Die deutsche Stimme von Luisa. Die Sendung gibt's wie immer zum Nachhören, Yannick.
Auf detektor.fm.
Dort gibt's auch den Podcast zum Abonnieren. Geben Sie auf sich Acht. Haben Sie einen großartigen Abend.
Liken Sie Facebook.
Salut et fraternité. Wir hören uns am 26. März wieder. Und bis dahin gilt eine einzige Maxime: niemals, niemals lockerlassen. Ciao. Ciao.